Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zum Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo Sven, hallo zusammen. Ja, mir ist schon ein bisschen gruselig zumute. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, heute Halloween und wir haben auch eine Spezialfolge Halloween. Und zwar geht's bei uns gar nicht um Monster, Mumien, Mutationen, sondern so ein bisschen um das Thema Krimi. Also wir wollten es auch ein bisschen spannend machen. Genau. Bist du Krimi-Leser, Krimi-Schauer, Krimi-Podcast-Hörer?
Ja, tatsächlich Krimis, aber tatsächlich auch nur am Strand. Also dann muss ich mich nicht ganz so gruseln. In schöner Umgebung, schön entspannt in den Ferien am Strand. Da lese ich gerne auch mal so ein Krimi, ja, tatsächlich. Sonst eher nicht. Ja.
Also ich bin absoluter True-Crime-Podcast-Suchti. Ich höre da ganz viel Zeug. Ja? Manche sind richtig gut, manche sind, wo ich mich frage, okay, warum reden die jetzt darüber? Welchen Bezug haben die dazu? Die sind ja nicht mal von der Polizei oder sind ja nicht mal richtige Journalisten. Da rege ich mich dann immer so ein bisschen auf. Aber ich bin auch so, wenn es gruselig wird, kann ich auch gut ab. Also gestern Abend gerade wieder habe ich mir irgendeinen Horrorfilm reingezogen und die Nacht war turbulent. Also ich war im Traum nur am Rennen.
Also ja, ich wollte gerade sagen, also abends finde ich sowas schwierig, so vorm ins Bett gehen.
Bis nachts um eins.
Ich träume dann da unter Garantie immer von. Naja.
Ja, aber es war auch mal wieder aufregend heute Nacht. Insofern ist es auch gut. Also ich bin, wie gesagt, zumindest im Schlaf viel gerannt. Meine 10.000 Schritte hatte ich schon vor dem Aufstehen.
Das ist doch auch gut.
Genau. Wir reden, wie gesagt, nicht über Monster. Wir reden über Kriminalfälle und darüber, wie die Digitalisierung dabei hilft, selbige aufzuklären. Aber vorher gucken wir natürlich, was so los ist in den Weiten der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, zum Start eine kleine Referenz auf unsere letzte Folge. Da haben wir ja ganz viel über die ICAN, das ICAN-Meeting in Hamburg gesprochen. Das letzte Woche stattfand und haben uns sehr intensiv mit dem 25-jährigen Jubiläum der ICAN beschäftigt. Die ICAN ist ja die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, eine unabhängige Non-Profit-Organisation, die weltweit Domainnamen und IP-Adressen zuweist und damit quasi das Internet verwaltet. Ja, sehr spannende Folge. Hört da gerne nochmal rein. Das Treffen fand, wie gesagt, dieses Jahr in Hamburg statt und ECO war gemeinsam mit der DENIC und der Stadt Hamburg Host sozusagen und hat das Ganze organisiert und entsprechend kann man sich denken, die Veranstaltung war ein Highlight für uns dieses Jahr, weil es doch mit sehr viel Planung und Organisation zu tun hatte, da über 2500 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus der ganzen Welt in Hamburg zu begrüßen und fast eine ganze Woche lang sozusagen in verschiedenen Panels und Diskussionen über die Zukunft des Internets zu diskutieren. Auch von der Politik erhielt die ICAN 78 viel Aufmerksamkeit. Bundesdigitalminister Volker Wissing hob in seiner Videogrußbotschaft hervor, wie wichtig doch der Austausch mit der ICAN für die internationale Digitalpolitik und unsere digitale Gesellschaft ist. Und inhaltlich ging es bei der ICAN in Hamburg tatsächlich vor allem um das Bewerbungsverfahren für neue generische Top-Level-Domains. Das kommt jetzt demnächst. Das wird 2026 dann freigegeben und wer jetzt nicht genau weiß, was das ist. Es gibt ja Top-Level-Domains, das ist zum Beispiel .de, ne? Die Endung, die wir ja jeden Tag alle auf unterschiedliche Weise im Netz nutzen. Und dann gibt es aber eben auch noch generische Top-Level-Domains, die sind dann zum Beispiel länderübergreifend, wie zum Beispiel .blog oder .web. Und die werden eben von der ICAN verwaltet und da gibt es dann in 2026 eine neue Runde, wo eben neue Endungen freigegeben werden und man sich dafür bewerben kann.
Tja, und ich würde sagen, da kommt immer mehr Arbeit auf die ICAN zu und auf die Unternehmen, die dann diese Top-Level-Domains verwalten, aber eben auch auf die gesamte digitale Welt, denn die wächst und damit ja auch so ein bisschen das Gefühl oder Vertrauen in die IT-Jobs. Zumindest wenn man einer aktuellen Umfrage von ECO und Civi glauben darf, 58% der Deutschen gehen davon aus, dass die IT-Jobs in der Zukunft mehr als gesichert sind. Ich glaube, ich hätte damit mehr gerechnet, ehrlich gesagt. Ich finde 58% jetzt nicht so viel. Von meinem Gefühl wäre es gewesen, so 80% sind sich sicher, IT-Jobs sind sicher. Naja, rund 55% sind zudem der Ansicht, dass IT-Jobs überdurchschnittlich gut bezahlt werden. Außerdem schätzt mehr als ein Drittel die Arbeitszeiten als flexibel ein. Naja, da haben wir ja auch gerade in unserer Homeoffice-Folge, ich glaube vorletzte Folge, war das darüber geredet, dass das ganz schön zurückgedreht wird. Genau. Aber naja, es ist eine Umfrage unter Menschen wie du und ich. Und trotzdem, es herrscht in der IT-Branche wie überall auch heftiger Fachkräftemangel. Aber wie hängt das zusammen? Lucia Falkenberg ist ja Sprecherin der Kompetenzgruppe New Work und CPO im ECO. Die schätzt, dass viele Firmen leider nicht authentisch und deutlich genug die großen Vorteile von IT-Jobs kommunizieren. Das ist ja immer so eine Image-Sache. Wir verlieren ja schon mal irgendwie 50% der Bevölkerung, weil viele Frauen und Mädchen immer noch denken, ach, IT ist ja gar nichts für mich. Da muss unbedingt was passieren. Welche Tipps Sie, also die Lucia Falkenberg, Unternehmen gibt, sich da an der Stelle zu verbessern, um interessanter für neue Mitarbeitende bzw. vor allem Mitarbeiterinnen zu werden, das hat sie neulich nämlich auch verraten und einen Link dazu gibt es auf jeden Fall bei uns hier in den Shownotes.
Genau, ja, und viel Potenzial bietet die Internet- und Digitalwirtschaft nicht nur bei der Jobwahl, sondern auch, was die Einsparung von CO2 angeht. Gleichzeitig verbrauchen natürlich nicht nur digitale Anwendungen und Technologien, sondern eben auch Rechenzentren als Rückgrat der Digitalisierung Strom. Und deswegen ist für uns als Branche auch interessant, was Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck letzte Woche in seinem Strategiepapier für die Industriestrategie vorgestellt hat. Da geht es ja unter anderem auch um einen sogenannten Brückenstrompreis, den er da vorschlägt, um eben insbesondere energieintensive Unternehmen in Deutschland eben von den sehr stark steigenden Strompreisen zu entlasten. Rechenzentren sind hier nun allerdings tatsächlich nicht adressiert und das finden wir ein bisschen schade, denn eigentlich ist es ja so, dass sie eben essentiell sind für die digitale Transformation von Wirtschaft und Industrie in Deutschland und gleichzeitig eben auch energieintensiv und eben wie viele andere energieintensive Industrien tatsächlich auch darunter leiden, dass eben im internationalen Vergleich wir hier in Deutschland sehr hohe Strompreise haben, inklusive der ja auch noch fälligen Steuern und Abgaben und zweitens eben einen aktuell auch noch unzureichenden Zugang zu Strom aus erneuerbaren Energien. Und deswegen sorgen sich die Betreiber von Rechenzentren eben tatsächlich um die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland und als Folge könnte tatsächlich eben auch eine Abwanderung von Rechenzentren ins Ausland passieren, was ja dem Digitalstandort Deutschland nicht unbedingt zuträglich wäre. Deswegen regen wir an, hier einfach vielleicht nochmal die ein oder andere Überlegung einfließen zu lassen, auch Rechenzentren in diese Strategie eines Brückenstrompreises mit einzubeziehen.
Ja, gucken wir mal. Ansonsten wird es auch schwierig mit der Datenhoheit, wenn die Rechenzentren nicht mal mehr im eigenen Bundesgebiet sind. Bevor wir jetzt gleich darüber reden, wie genau die Digitalisierung die Kriminalistik verändert, lassen wir uns jetzt erstmal ein bisschen thematisch abholen. Kurz zusammengefasst.
Das Ohr am Netz. Kurz zusammengefasst.
Daten spielen in der Kriminalistik eine entscheidende Rolle und haben die Art und Weise, wie Verbrechen bekämpft und aufgeklärt werden, drastisch verändert. Denn wir alle haben einen digitalen Fußabdruck. Zudem produzieren wir nicht nur selbst Daten, sondern auch unser Umfeld sammelt sie. Beispielsweise Überwachungskameras in der Nähe von Tatorten. Beim Verbrechen kann die Sammlung und Evaluation erzeugter Daten bei der Rekonstruktion von Tathergängen dann von entscheidender Bedeutung sein. Außerdem können Ermittelnde Datenbanken nutzen, um Informationen zu Verdächtigen, Zeuginnen und Zeugen sowie Straftaten zu speichern und abzurufen. Die Ermittlungsarbeit wird dadurch nicht nur schneller, sondern auch effizienter. So werden heutzutage auch bisher ungeklärte Kriminalfälle in sogenannten Cold-Case-Datenbanken digitalisiert und wieder aufgerollt, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Das Landeskriminalamt NRW hat daher die Cold-Case-Unterstützungskräfte ins Leben gerufen, welche ungeklärte Mordfälle in die im Jahr 2017 angelegte digitale Datenbank einpflegen und neu bearbeiten. Mord hat nämlich keine Verjährungsfrist. Die Digitalisierung macht es also nicht nur möglich, aktuelle Verbrechen aufzuklären, sondern auch bereits Jahrzehnte alte Fälle zu lösen.
Ja, jetzt haben wir ja schon gehört, Verbrechen bzw. der Bereich Kriminalistik, also die Verbrechensbekämpfung, hat ja durchaus einige Berührungspunkte mit der Digitalisierung. Mhm. Über Cyberkriminalität haben wir ja beispielsweise auch schon mal in unserer Folge zu den Internet Security Days gesprochen. Heute schauen wir uns eben an, wie die Digitalisierung ganz konkret bei der Aufklärung von Verbrechen eingesetzt wird. Und dazu haben wir mal geguckt, wie viele Verbrechen passieren eigentlich jährlich in Deutschland, ne? Also worüber reden wir hier eigentlich? Und haben einen Blick in die polizeiliche Kriminalstatistik 2022 geworfen.
Ja, im Berichtsjahr 2022 wurden bundesweit insgesamt 5.628.584 Fälle registriert. Im Vergleich zu 2021 ist das ein satter Anstieg von rund 11,5%. Davon wurden insgesamt rund 3.226.935 der Fälle aus 2022 aufgeklärt und damit beträgt die Aufklärungsquote 57,3%. 2021 waren es noch 58,7%. Also auch da sind wir ein bisschen schlechter geworden. Sidonie, was glaubst du? Was sind die am meisten verübten Straftaten in Deutschland im Jahr 2022 gewesen?
Ja, ich hätte das tatsächlich wahrscheinlich auch geschätzt, aber ich habe natürlich auch in die Statistik geguckt und es ist tatsächlich der Diebstahl. Also mit insgesamt über 1.780.000 Fällen ist das doch ganz oben in der Kriminalstatistik sozusagen als Delikt Nummer eins.
Wundert mich ein bisschen, weil ich habe so das Gefühl, wenn ich einmal durch meine Facebook-Timeline gehe, sehe ich schon alleine 1,7 Millionen Beleidigungen, die wahrscheinlich einfach alle nicht zur Anzeige gebracht werden.
Betrug hätte auch groß sein können, ne? Ja, das ist tatsächlich
Diebstahl. Das ist also auch so eine Sache. Naja, also um Verbrechen aufzuklären, setzt sich ein ganzer behördlicher Apparat in Gang, beispielsweise um Beweismittel zu finden, ne? Um dann irgendwie den Fall zu lösen. Wir wollen ja so ein bisschen in die Kriminalistik heute einsteigen. Und mittlerweile passiert dann ein ganz wesentlicher Teil in der digitalen Forensik und da habe ich ein spannendes Interview geführt.
Im Gespräch.
Zeiten ändern sich und damit beispielsweise auch die Beweismittel. Während man früher im weißen Einweganzug und mit Handschuhen und Lupe den Tatort nach Haaren etc. gefilzt hat, finden sich in Zeiten der Digitalisierung viele Beweise auch im digitalen Raum. Wie solch digitale Beweise gesucht, dann aber auch gefunden werden, das erklärt uns Frank Becker. Er ist erster Kriminalhauptkommissar beim Bundeskriminalamt und er ist IT-Forensiker und jetzt hier im Ohr am Netz. Herzlich willkommen, Herr Becker. Erzählen Sie mal, wie kamen Sie zur IT-Forensik, Herr Becker?
Ja, ich kam zur IT-Forensik eigentlich über einen ganz langen Umweg. Und zwar war ich zunächst Schutzpolizist in Bremen, habe dann irgendwann angefangen beim Bundeskriminalamt, um halt auch mal was anderes kennenzulernen, Personenschutz gemacht und dann im Jahre 2000 bin ich dann zur IT gewechselt, beziehungsweise damals war es dann noch die Anfänge der Computerforensik.
Klar, ich meine, 2000 ist ja jetzt auch schon ein ganzes Weilchen her. Herr Becker, helfen Sie uns erstmal ein bisschen, das einzusortieren. Ja, wir haben ja verschiedene Behörden, die im Bereich Kriminalistik arbeiten, also Polizei, Landeskriminalämter und eben das Bundeskriminalamt.
Ja.
Vielleicht erstmal ganz kurz zur Erklärung, was ist denn der Zuständigkeitsbereich des BKA und wie grenzen Sie sich zu den anderen Behörden ab?
Ja, grundsätzlich ist ja die Polizei Ländersache. Und das BKA ist Zentralstelle für die Länder auch und beinhaltet natürlich viele zentrale Systeme, die wir hier hosten für die Länder als Serviceleistung. Dann sind wir gleichzeitig noch bei Interpol und Europol, die zentrale Ansprechstelle, wobei da auch die Länder mittlerweile mit ihren eigenen Kompetenzen haben. Wir machen Forschung und Entwicklung auch zum Teil für die Länder oder mit den Ländern. Dann haben wir die ureigensten Aufgaben, wie zum Beispiel Personenschutz der Mitglieder der Verfassungsorgane und des Bundes. Zeugenschutz machen wir auch. Gut, das machen die Länder auch. Und dann machen wir auch Ermittlungen im Bereich internationaler und schwerer Kriminalität. Das ist in erster Linie, machen wir das. Das wird auch teilweise von den Ländern abgegeben. Man kann das aber dann sehen, wenn der Generalbundesanwalt das Verfahren übernimmt, dann sind meistens wir im Boot.
Okay, und Sie sind im Boot, wenn es um die IT-Forensik geht. Welchen Stellenwert hat denn diese Art der, ich sag mal, Strafverfolgung oder vielleicht auch Beweismittelfindung im Jahr 2023 in einer digitalen Gesellschaft, die wir ja zumindest ansatzweise schon sind?
Ja, also da bin ich jetzt mal wirklich ein bisschen forsch und muss sagen, ich glaube, ohne die IT-Forensik ist ein Verfahren heute kaum noch zu führen. Das geht durch alle Bereiche, die man sich so vorstellen kann. Weil heutzutage findet das Leben im Netz statt. Es wird gechattet, die sozialen Medien sind nicht mehr wegzudenken. Chats, WhatsApp, Telegram und wie sie alle heißen, die fließen immer ins Verfahren ein, weil meistens Kommunikation ja ein wichtiges Ermittlungsinstrument ist. Und natürlich, wenn entsprechende Daten hin und her geschickt werden.
Wenn Sie jetzt mal so zurückdenken ans Jahr 2000, wo ja sowohl von Facebook noch nichts zu sehen war, da gab es, glaube ich, so die ersten Studi-VZs oder Schüler-VZs oder so. Wie sehr sind Sie denn als, ich sag mal, Ermittler froh über solche digitalen Tools und darüber, dass Ihnen viele Kriminelle wahrscheinlich ja auch quasi die Infos frei Haus liefern, wenn Sie wissen, wo Sie gucken müssen?
Das ist zweischneidig. Also das ist natürlich so, es gab damals auch ERC und wie sie alle hießen. Das ist so, dass die Information ja nicht mehr geworden ist. Aber der Heuhaufen, der drumherum ist, der ist deutlich mehr geworden. Und es ist natürlich so, dass es eine fast Unzahl an Chatprogrammen gibt, in die wir uns immer wieder einarbeiten müssen. Von daher ist die technische Voraussetzung oder die Herausforderung, die wir haben, die ist mit den Jahren immer mehr gestiegen. Und ob wir darüber froh sein sollen oder nicht, das kommt darauf an. Wenn wir drankommen, sind wir froh, dass wir sowas haben. Wenn wir Schwierigkeiten haben, das aufzubereiten, dann müssen wir uns andere Sachen einfallen lassen.
Jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt so einen Tatort und da haben wir verschiedene Beweismittel und dann liegt da ein Smartphone. Ich vermute, das wird wahrscheinlich bei Ihnen landen. Was machen Sie denn mit so einem Beweisstück? Da kann ja alles drin sein.
Ja, zunächst ist es so, dass wir eine Besonderheit haben, dass wir vom Bundeskriminalamt meistens mit am Tatort sind. Also das heißt, wir haben tatsächlich Teams, die rausfahren und wir gehen meistens nach der GSG 9 oder dem MEK, gehen wir auch in die Wohnungen und anderen Tatorte und stellen dort selber zwar nicht sicher, aber wir beraten die Ermittlerinnen und Ermittler, was sicherzustellen ist. Und natürlich nehmen wir das Smartphone mit. Oder je nachdem, in welchem Zustand es sich befindet, kann es auch passieren, dass wir das vor Ort schon dementsprechend mit entsprechender Hard- und Software sichern.
Jetzt ist es ja eigentlich so, dass wenn ich ein Smartphone habe, dann ist das ja immer auch gegen Zugriff Dritter geschützt. Also sei es jetzt irgendwie Fingerabdruckerkennung, Gesichtserkennung oder ein möglichst langer persönlicher PIN. Wie kommen Sie da ran? Sie haben ja nicht alle Gesichter.
Nein, das ist richtig. Dass Leute das mit Face ID entsperren oder so, ist nicht so häufig. Fingerabdruck schon häufiger, ja, richtig. Es kommt halt, wie gesagt, auf den Zustand des Smartphones an. Und da haben wir entsprechende Tools und Werkzeuge, um in bestimmten Zuständen auch trotzdem dran zu kommen, ohne den PIN zu kennen.
Okay, jetzt haben Sie gerade schon Tools und Werkzeuge gesagt. Da will ich mal ein bisschen bleiben, weil welche Beweismittel digitaler Natur werten Sie aus und mit welcher Art Software? Also wie machen Sie das? Haben Sie da ganz eigene Programme, die extra für Sie geschrieben wurden? Oder ist das was, womit eigentlich wir alle arbeiten, ohne zu wissen, dass man die so nutzen kann? Also Sie haben schon gesagt, natürlich Chatdaten. Das ist klar. Ne? Ich kann bei Facebook, kann ich ja einfach auch gucken, was hat der so gepostet. Ne? Aber dann ist es ja auch so, man hat ja in digitalen Medien, wie auch in einem Smartphone oder meinetwegen in einem Auto, auch Bewegungsdaten. Man weiß also ganz genau, wann war der wo, von wo aus hat er welche Nachricht geschickt oder solche Sachen. Also was sammeln Sie alles zusammen?
Das alles war schon gar nicht schlecht. Das war eigentlich schon das, was wir so sagen können. Wir sichern tatsächlich oder versuchen zu sichern wirklich alles. Alle möglichen Daten an digitalen Spuren, die wir kriegen können. Bei Smartphones ist es natürlich so, da gibt es ein paar weltweit etablierte Anbieter, die kommerzielle Software und Tools herstellen, die so speziell sind und komplex sind, dass wir die sind international verbreitet, einfach die kaufen wir auch und arbeiten damit, wie andere das auch tun. Ob das das FBI ist oder das ist vollkommen egal. Und bei anderen ist es tatsächlich so, dass da auch teilweise Entwicklungsarbeit von uns dabei ist oder Forschungsarbeit, dass geskriptet wird, einige Sachen, die halt schwer aufzubereiten sind. Das heißt, wir beschäftigen nämlich auch bei uns hier Informatiker und Informatikerinnen, die dementsprechend Tools schreiben bzw. sich da rein knien. Bei Fahrzeugen ist es so, da gibt es auch bestimmte Anbieter, die dort uns unterstützen können. Das ist allerdings viel Arbeit, da noch tatsächlich weiterzukommen, weil das ist schon sehr komplex und die sind auch relativ, ja, was soll ich sagen, geschützt. Mhm. Jetzt kommt ein neues Feld eigentlich so mehr oder weniger dazu oder wir sind da dran. Das ist IoT, Internet of Things. Das heißt also die Alexa-Box, die mitspricht oder Google oder wer auch immer, die vernetzte Lampe, der Stromzähler und. Da können alles Daten sein, die möglicherweise mal von Relevanz sein könnten und dementsprechend ausgewertet werden können. Wir werten übrigens aber nicht aus. Das machen wir nicht. Das machen unsere Ermittlerinnen und Ermittler.
Ah, okay. Das heißt, Sie sorgen dafür, dass die Ermittlerinnen und Ermittler an die Daten rankommen und stellen die Ihnen zur Verfügung und die suchen dann die Informationen daraus, die Sie im Endeffekt brauchen. Weil, Sie hatten es ja schon gesagt, die Nadel, also die Infos sind nicht mehr geworden, aber der Heuhaufen rundherum genau. Ist riesig. Weil wenn man so ein Smartphone hat mit 64 GB Daten, und dann sind da 8-Bit interessante oder 8-Bytes interessante Daten drin, muss man die ja erstmal auch finden.
Na, ein bisschen mehr ist es schon, aber das ist tatsächlich so. Ja, ist richtig. Nur wenn man bei vielen, gerade Leuten, die viel in sozialen Medien unterwegs sind, wenn man da die ganzen Kanäle, die damit bestellt werden und so weiter, da hat man schon mal eine Million Einträge. Und die kann man natürlich händisch so gar nicht mehr auswerten. Das heißt, wir bereiten auch den Ermittlern und Ermittlerinnen die Daten dementsprechend auf, sodass die Möglichkeiten haben, durch intelligente Suchen, durch kombinatorische Suchen halt eben mehr oder weniger relevante Sachen auch ausfiltern zu können.
Jetzt leben wir ja in Zeiten der KI, also leben wir ja schon lange, eigentlich seit 50 Jahren, aber mittlerweile ist ja auch die Technik schnell genug, dass man KI ganz gut nutzen kann. Also seit spätestens Herbst letzten Jahres ist beim Otto Normalverbraucher das Thema ChatGPT aufgepoppt. Bei Ihnen ist das Thema KI wahrscheinlich schon länger im Gespräch und in der Beobachtung. Wie sehr können zukünftig und wie sehr vielleicht helfen auch schon heute KI beziehungsweise schlau gemachte Algorithmen dabei, eben diese Suche, weil ich meine, im Endeffekt ist es ja wirklich eine Suche nach den Nadeln im Heuhaufen zu vereinfachen und vielleicht auch zu beschleunigen, weil man hat ja auch nicht ewig Zeit pro Smartphone. So.
Das ist richtig. Also gut, bei KI heutzutage, gerade jetzt, wo es ein bisschen Hype ist, muss man sagen, 90% von dem, was als KI besprochen wird, ist keine KI, aber tatsächlich ist es so, dass die Algorithmen, die wir nutzen, beziehungsweise die aus sich fortentwickeln und auch die Datenbestände, die sich fortentwickeln, dass die selbstverständlich dazu führen, dass man auch viele Sachen automatisiert darstellen kann oder auffinden kann. Es hängt aber immer noch davon ab, wie es tatsächlich im jeweiligen Verfahren was von der Relevanz sein könnte. Das heißt, die Ermittlerinnen und Ermittler spielen immer noch eine große Rolle, wie die Suche angewendet wird. Aber dass da tatsächlich solche Algorithmen uns unterstützen, das ist tatsächlich schon der Fall.
Herr Becker, jetzt haben Sie gerade gesagt, irgendwie, wie wird gesucht? Das heißt also, wir befinden uns, so wie wir alle ja immer noch, in der Phase, dass wir sagen, wir haben einen riesen Datenhaufen und wir haben Fragen. Und wir rufen jetzt diese Fragen in den Datenhaufen rein und finden darin dann die Antwort. Wann wird es soweit sein, dass vielleicht wir nicht mal mehr die Frage stellen, sondern dass wir mit Hilfe der Daten irgendwie an Informationen kommen, wo wir gar nicht auf die Idee kamen, die Frage zu stellen? Und vor allem, wie relevant, glaubt, wird es aus Ihrer Sicht für die ermittelnden Kolleginnen und Kollegen sein?
Das ist jetzt ein bisschen Kaffeesatz lesen. Ob das soweit kommt, weiß ich nicht. Ich fürchte oder ich hoffe nicht, weil ich glaube, da würden wir eine ganze Menge Kontrolle aus der Hand geben. Das möchte ich eigentlich nicht unbedingt, aber das, ob man die Entwicklung aufhalten kann, weiß ich nicht. Das kann ich auch schwer beurteilen. Da müsste jetzt tatsächlich von unseren Ermittlerinnen und Ermittlern hier welche sitzen, die dann sagen, ja, wir machen die und die Sachen.
Aber eigentlich ist es so, also wie früher, damals noch mit Zettel und Block, wer war wann, wo, mit wem und was hat er da gemacht? Und wenn man diese Fragen in die Datenmenge stellt, dann findet man deutlich genauere Antworten, weil man auf die Sekunde genau weiß, wo war er und mit wem hat er wann wie kommuniziert. Und da hilft auch nichts mehr, wenn er dann irgendwie, also der vermeintliche Verdächtige, irgendwas anderes behauptet, weil man hat ja den Beweis digital vor der Nase, oder?
Das ist richtig. Das ist teilweise schon so. Geodaten spielen zum Beispiel oftmals eine große Rolle. Natürlich kann man Fotos abgleichen, wenn irgendwelche Leute Fotos gemacht haben von bestimmten Stellen, die vielleicht irgendwo im öffentlichen Netz auch zur Verfügung sind und da auch die Geodaten dranhängen. Das kann ja durchaus sein. Dass man sowas nachstellen kann, ist natürlich von möglicher Relevanz.
Jetzt haben Sie ja eingangs gesagt, Sie glauben und wollten damit mal irgendwie vorpreschen, dass irgendwie eine Strafverfolgung ohne die IT-Forensik heutzutage gar nicht mehr möglich ist. Wenn wir jetzt mal einen Schritt ans Ende der Kette gehen, also die Ermittlungen sind gemacht und man steht jetzt vor Gericht. Welche Rolle spielen digitale Beweise heutzutage schon?
Das hängt natürlich stark vom Verfahren ab. Wenn ich, sagen wir mal, ein Rauschgiftverfahren habe und ich habe gerade einen auf frischer Tat festgenommen, der eine Tonne Kokain übergeben hat, dann würde ich sagen, ist der digitale Beweis nicht mehr ganz so erheblich, wobei immer noch die Kontaktmänner und die ganzen Netzwerke, die möglicherweise dahinter stehen, durchaus noch vorne relevant sein können. Bei anderen Taten, die nur im Cyberraum zum Beispiel stattfinden, Ransomware und so weiter und so fort, da geht es natürlich ohne uns gar nicht, da geht gar nichts, das funktioniert nicht. Das ist in den meisten anderen Verfahren auch so, wenn Bombenbauanleitungen oder Absprachen zu Straftaten, zu möglichen Anschlägen und so weiter und so fort, das findet alles heutzutage auf Smartphones statt. Also wir haben ja hier bei gerade unserem Bereich hier oftmals hier mit politisch motivierter Kriminalität zu tun und die haben oftmals, die kommunizieren über die Smartphones, über die sozialen Medien und da kann man ganz klar nachvollziehen, was läuft und was läuft nicht.
Herr Becker, wie sorgen Sie dafür, dass Sie und Ihre Kollegen immer auf dem neuesten Stand sind und Ihnen die Technologie nicht davonrennt, weil das kann ja schnell mal passieren. Einmal kurz in die falsche Richtung geguckt, hat man das Gefühl, der Zug ist abgefahren oder zumindest ein deutliches Stück weg.
Da sind wir ganz gut dran. Also wir haben mehrere Sachen. Also erstmal ist es so, dass die kommerziellen Tools natürlich weltweit Anwendung finden und die werden immer wieder upgedatet und das ist gerade im Bereich Smartphone, Mobilfunk ist das wirklich teilweise alle ein, zwei Monate, dass wir ein neues Release bekommen von irgendeiner Software, die gerade mal wieder eine neue App oder ein neues Handy aufbereiten kann. Dann ist es so, dass wir hier eine Auswerteplattform haben, die ich mal vor Jahren mitentwickelt habe, beziehungsweise angedacht habe, die es ermöglicht, dass wir zentral hier die ganzen Daten halten können und auch den Ermittlerinnen und Ermittlern zur Verfügung stellen können, sodass ja insgesamt sind es, glaube ich, 1600 Leute parallel darauf arbeiten können, die in Europa seinesgleichen eigentlich suchen. Da sind wir ziemlich weit vorne. Und dann kommt hinzu, dass wir hier bei uns im Bereich eine Sachverständigenausbildung haben und die wird unterstützt und Zusammenarbeit mit der Hochschule Mittweida und Alpstadt-Sigmaringen. Und auch sonst nehmen wir haufenweise Bildungsangebote wahr, sodass unsere Kolleginnen, die Forensikerinnen und Forensiker, immer auf dem neuesten Stand der Technik bleiben. Das ist bei uns hier wirklich gelebte Praxis.
Lieber Herr Becker, vielen, vielen Dank für diese Einblicke in die IT-Forensik des BKA. Also ich drücke Ihnen die Daumen, dass in Zukunft auch, ich sag mal, noch schlauere Software Ihnen die Arbeit noch ein bisschen leichter macht und weiter die Verbrecher so schön die Smartphones nutzen, dass sie die Daten auch alle finden, die sie brauchen, um Verbrechen zu vereiteln oder zumindest im Nachgang zu bestrafen. Danke für die Infos und machen Sie es gut.
Ja, danke.
Ja, also digitale Beweise spielen in der Strafverfolgung ja eine erhebliche Rolle. Das haben wir jetzt gerade von Herrn Becker gehört. Aber es gibt auch andere digitale Tools noch, die eben Strafverfolgungsbehörden nutzen können. Und in eins kann man wortwörtlich reingehen und dort ermitteln. Das ist das sogenannte Holodeck. Das mag dem einen oder anderen, der Raumschiff Enterprise gerne guckt oder Star Trek, auch schon irgendwie bekannt vorkommen. Und wie das nun ausgerechnet in der Verbrechensbekämpfung bzw. Strafverfolgung eingesetzt wird, darüber habe ich mit unserem nächsten Gast gesprochen.
Scotty, volle Energie.
Im Gespräch.
Ja, Ermittelnde können nicht nur digitale Spuren und Daten als Beweismittel verwenden, sondern selbst den digitalen bzw. virtuellen Raum für ihre Ermittlungen nutzen. Ein Beispiel dafür ist das sogenannte Holodeck. Was das ist und wie es funktioniert, erklärt mir jetzt der Leiter des Sachgebiets für forensische Medientechnik im Landeskriminalamt Bayern, Ralf Breker. Hallo Ralf, schön, dass du hier bist bei uns im Ohr am Netz.
Hallo Sidonie.
Ja, ich bin zwar kein Trekkie und doch muss ich natürlich bei dem Begriff Holodeck natürlich irgendwie gleich an Raumschiff Enterprise denken. Kannst du uns mal erklären, was denn ein Holodeck ist und wie es funktioniert und was es vor allem in diesem Kontext, über den wir ja hier reden, Kriminalermittlungen bedeutet?
Also das Holodeck hier im Bayerischen Landeskriminalamt, 70 Quadratmeter große Räumlichkeit. Und diese Räumlichkeit ist wiederum in einen Zuschauer- und in einen Anwenderbereich aufgeteilt. Und während die passiven sitzenden Anwender im Zuschauerbereich kabelgebundene VR-Brillen verwenden, nutzen die aktiven Anwender im Userbereich kabellose Virtual-Reality-Brillen und können sich frei durch die Szene bewegen. In der Zuschauerrolle werden die Hände des Anwenders durch Handtracking, also durch ein Leap Motion, in der virtuellen Realität visualisiert. Mit diesen virtuellen Händen kann dann der Zuschauer, der User, ein Display, ein virtuelles Display bedienen. Das ermöglicht ihm, selbstständig durch eine 3D-Szenerie zu navigieren, halt eben über Navigationsbuttons. Er kann aber auch Objekte greifen, Asservate beispielsweise, und er kann auch Dokumentationstools nutzen. Das heißt, der Zuschauer kann Screenshots machen, kann auch Filme aufnehmen, Videos aufnehmen, oder er kann auch mal eine Audioaufnahme machen. Was der Zuschauer auch noch kann, ist, er kann sich in die Perspektive eines Anwenders hineinversetzen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mal einen Zeugen im Anwenderbereich habe, dann können sich alle Zuschauer gleichzeitig in die Perspektive des Zeugen einloggen. Zusätzlich haben wir auch noch eine Moderatorrolle, weil wenn ich natürlich hier Zuschauer habe, die nicht komplett passiv sind, brauche ich auch irgendeinen, in Bayern sagt man einen, der den Hut auf hat, ja, der das die ganze Szene halt einfach auch steuert, weil die Zuschauer verteilen sich natürlich auch im Raum und der Moderator ist eben in der Lage, durch spezielle Tools die Zuschauer zu führen, diese hinter sich zu versammeln. Das ist jetzt so eine Rolle, die müssen wir nicht zwingend einnehmen, ja, wir als Experten, sondern zukünftig soll das dann doch auch mal ein Staatsanwalt, ein Ermittler oder ein Spurensicherer sein.
Okay.
Und dann haben wir noch die Standardrolle und die Standardrolle ist die des aktiven Anwenders und dem aktiven Anwender, dem steht eben die gesamte Funktionspalette an Werkzeugen zur Verfügung. Dazu werden wir nachher wahrscheinlich dann auch noch kommen.
Ja.
Das Nutzerrollenkonzept des Holodex ermöglicht eben die Durchführung jetzt auch von neuartigen interaktiven Präsentationen und zudem können, das ist ein ganz wichtiger Punkt, können Personen, die nicht am realen Tatort gewesen sind, durch den Moderator in einen virtuellen Tatort eingewiesen werden. Und ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist, dass die Bedienbarkeit im Zuschauermodus sehr, sehr einfach gestaltet ist. Ja, und das somit gewährleistet es auch dem technischen Laien den vollen Zugang zu VR-Szenarien. Und das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Wir arbeiten ja schon seit 2013 mit virtueller Realität und wir haben natürlich immer wieder gemerkt, insbesondere natürlich Leute, die nicht so technisch affin sind, die haben da immer wieder Probleme gehabt mit Steuerung und das wollten wir halt mit dem Holodeck abstellen und das ist uns auch gut gelungen mit dieser Zuschauerrolle. Mit diesen Zuschauern.
Okay, also das heißt, ihr könnt quasi mit dem Holodeck einen Tatort sozusagen nachbauen und auch irgendwie nochmal nachspielen. Also warum macht ihr das überhaupt und wann verwendet ihr das?
Also es ist ja so, dass wir eigentlich zu fast allen Kapitaldelikten hier in Bayern gerufen werden. Wir fahren dann an den Tatort und wir setzen am Tatort dann terrestrisches Laserscanning ein und Fotogrammetrie und erstellen mit diesen beiden Techniken gerichtsverwertbare 3D-Szenen eines Tatorts. Mit dem Laserscanning, da erzeugen wir Punktewolken, also es sind 40 Millionen Messpunkte pro Scans und eine Genauigkeit haben wir da von unter einem Millimeter und für einen normalen Tatort benötigen wir ca. 8 bis 10 Scans. Zudem machen wir eben noch Fotos am Tatort. Das können teilweise 2.000 bis 3.000 Fotos mit der Spiegelreflexkamera sein und diese Fotos, die werden dann später eben für die Textur verwendet. Nicht nur für die Textur, sondern weil wir ja Fotogrammetrie einsetzen, erzeugen wir mit den Fotos natürlich auch noch zusätzliche Messpunkte. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich, dass wir nicht nur ein topografisch millimetergenaues 3D-Modell vom Tatort haben, sondern auch ein ganz, ganz scharfes, ein hochaufgelöstes Modell des Tatorts hinsichtlich der Textur. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig für die Polizeiarbeit. Und so entsteht praktisch ein digitaler Zwilling des Tatorts und das ist eben der Input bzw. die Datengrundlage für das Holodeck.
Mhm. Aber ist das jetzt dann quasi schon also ein Standard, was ihr wirklich dann bei jedem Tatort macht? Oder ist das was, was jetzt vielleicht nur bei besonders komplizierten Fällen oder so angewendet wird?
Also wie ich vorher schon sagte, wir machen ja eigentlich nur Kapitaldelikte. Also zumeist sind es Mordfälle, also sind Totschlag, alles, ja, okay. Versuchter Totschlag. Und wir setzen terrestrisches Laserscanning schon seit 2009 ein hier in Bayern und erstellen eben schon seit 2009 auch 3D-Modelle von Tatorten und zeigen die auch oder präsentieren die auch vor Gericht. Also es ist ein etabliertes Verfahren, das schon sehr, sehr lange eingesetzt wird. Was neu ist, ist, dass wir eben seit ein paar Jahren jetzt alle diese Tatorte auch in die virtuelle Realität übertragen.
Okay. Nun hast du vorhin schon gesagt, in diesem Holodeck können ja quasi mehrere Menschen, mehrere Akteure gemeinsam handeln und darin ermitteln. Es gibt eine Moderatorrolle, hast du gesagt, noch andere Rollen. Wie sieht denn diese Zusammenarbeit tatsächlich aus und welche Herausforderungen, aber natürlich auch Vorteile ergeben sich dadurch?
Also wie du richtig sagst, die Holodeck-Software-Anwendung ist eine Multi-User-Applikation. Das heißt, es können im Grunde nicht nur die 7, 8 Leute im Holodeck an der Szene teilnehmen, sondern die Software, die ist auch installierbar auf jedem dienstlichen Rechner. Also das heißt, wir können in einer Szene mit bis zu 100 Usern, können dort gleichzeitig und ortsunabhängig an einem Meeting teilnehmen. Es kann auch 200 sein, das ist eigentlich im Grunde bloß eine Zahl, die ich da dann eingebe. Und dort kann man eben an diesen virtuellen Orten mit anderen Teilnehmern interagieren, Daten austauschen und kommunizieren. Das heißt, die sind alle mit Voice-Chat miteinander verbunden. Und jede Aktion eines Anwenders wird für alle anderen Teilnehmer im Netz repliziert. Bei uns im Holodeck ist es auch so, dass der aktive Anwender als realistischer Anwender identischer Avatar visualisiert wird. Das heißt, wir haben einen Full-Body-Scanner, der kann in weniger als einer Sekunde die Grundlage für so einen Avatar erstellen. Das heißt, der Scanner ist mit 70 Kameras ausgestattet und mit einem Mausklick werden alle Kameras gleichzeitig ausgelöst. Und die 70 Einzelbildern werden dann zu einem 3D-Avatar berechnet. Und der ist absolut realistisch. Der Berechnungsprozess, der wird mit der Software Reality Capture der Firma Epic durchgeführt. Und danach kann man eben ein virtuelles Skelett einbetten. Das machen wir dann in der Unreal Game Engine. Und so können dann die Bewegungen eines aktiven Anwenders im Holodeck in Echtzeit auf den Avatar übertragen werden. Und unser Motion Capture System, das ist mit 16 hochpräzisen Infrarotmesskameras ausgestattet und damit werden dann sogenannte Cluster an Händen, Füßen, Rücken und Kopf des aktiven Anwenders getrackt und dadurch eben die Position im Raum bestimmt. Aber das ist nicht das einzige Tracking-System, das wir einsetzen, sondern wir setzen dann auch Eye-Tracking und Face-Tracking ein. Das heißt, die Pupillenbewegungen und die Augenlider, die werden halt eben durch das Eye-Tracking erfasst und das Face-Tracking, die Gesichtsmimik durch das Face-Tracking und das wird dann eben auch auf den Avatar übertragen und meist kommt dann die Frage, warum macht ihr denn das? Ja, und das ist meine Antwort immer. Dass wir einfach eine personifizierte Präsenz in der virtuellen Realität schaffen wollen. Und das machen wir mit diesen digitalen Kopien der Anwendern. Und durch Tracking-Technologien werden die klassischen digitalen Kommunikationskanäle um die Körpersprache erweitert, ja, wodurch eine immersive soziale Präsenz der Teilnehmer entsteht. Und das beinhaltet einfach auch ein enormes Potenzial hinsichtlich der Kommunikation der Polizeibeamten untereinander, aber auch bei der zukünftigen Befragung von Tatverdächtigen beziehungsweise Zeugen in der virtuellen Realität. Ich will natürlich auch die Gesichtsmimik eines Zeugen sehen. Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz entscheidender Punkt, auch bei der Befragung von Zeugen in der Realität.
Kannst du vielleicht mal so ein paar konkrete Beispiele nennen aus konkreten Fällen, wo ihr eben mit dem Holodeck schon gearbeitet habt?
Also wir, wie ich vorher schon sagte, wir sind ja eigentlich bei allen großen Delikten vor Ort, also wir beispielsweise bei dem Zugunglück in Burgrhein oder das S-Bahn-Unglück in Schäftlarn, da sind wir vor Ort gewesen. Das sind sehr, sehr große Tatorte natürlich auch gewesen, wo wir sowohl also fotogrammetrisch auch vom Hubschrauber aus tätig wurden, als auch vom Boden aus mit terrestrischem Laserscanning.
Okay, das klingt ja alles jetzt für mich als Laien wahnsinnig aufwendig, ne? Und mit wahnsinnig viel Technik verbunden auch. Ist das teuer? Ist das eine Technik, wo man davon ausgehen kann, dass sie ja in allen Bundesländern demnächst einfach standardmäßig genutzt wird? Oder ist das etwas, was doch noch so etwas Besonderes ist, was vielleicht ja auch für eher speziellere Fälle angewendet wird?
Also das Holodeck hat jetzt insgesamt 670.000 Euro gekostet. Mhm. Die Kosten beinhalten jetzt eben die Hardwareanschaffungen, aber auch teilweise auch Programmierarbeiten, die teilweise von externen Firmen halt eben übernommen wurden. Wichtig ist halt natürlich, wenn man sowas umsetzen will und man muss das Ganze natürlich dann auch begleiten. Ja, es sind natürlich die Personalressourcen. Das ist natürlich der entscheidende Punkt, dass man die entsprechend ausgebildeten Mitarbeiter hat. Und das haben wir hier in Bayern zum Glück. Also wir haben hier inzwischen 4 Informatiker und 4 Ingenieure, die sich eigentlich im Grunde ausschließlich jetzt hier mit dieser Technik beschäftigen. Ob das die Technologie mal in allen Bundesländern genutzt wird, also wir stehen da natürlich auch in Kontakt mit unseren Kollegen in anderen Bundesländern und die fangen da jetzt natürlich auch langsam an, sich ihre Modelle in die virtuelle Realität umzusetzen.
Also hat schon Pilotcharakter bei euch gerade?
Das hat absolut Pilotcharakter. Ja. Also das, was wir hier haben, das gibt es so in anderen Bundesländern noch nicht.
Ja, sehr spannend. Letzte Frage, vielleicht so ein bisschen Blick in die Zukunft. Wo erwartest du denn gegebenenfalls noch Fortschritte so im Bereich digitale und technologische Innovationen für eure Arbeit in der Strafverfolgung? Gibt es vielleicht schon ähnliche Technologien woanders, die du spannend findest?
Also das Holodeck, das ich jetzt so erklärt habe, weiß nicht, ob das jetzt gut rauskam. Ich hoffe, es ist eigentlich im Grunde die Basis für eine virtuelle Plattform. Ja. Mhm. Und diese eröffnet eben Möglichkeiten für einen kontinuierlichen modularen Aufbau und kann eben jederzeit auch auf andere Einsatzbereiche der bayerischen Polizei erweitert werden. Also mir ist es eben wichtig, dass wir auch hinzukommen, wenn andere Einsatzbereiche hinzukommen, dass es auf einer Plattform, wenn ich jetzt kriminaltechnisch arbeite, dann bin ich in meinem Kriminaltechnikmodus. Wenn ich in den Ausbildungsbereich gehe, dann bin ich in dem Ausbildungsmodus. Das ist mir einfach wichtig. Und das forcieren wir auch, dass wir das kontinuierlich und modular eben aufbauen. Und natürlich klar, KI ist natürlich auch in aller Munde, das ist ganz klar, da kommen wir natürlich auch nicht dran vorbei. Und künstliche Intelligenz in massiver Anwendung ist ja alles auch kombinierbar. Und selbstverständlich sind wir dran. Zu dem letzten Teil deiner Frage, ob es in anderen Ländern vergleichbare Technologien gibt, ja, natürlich. Also ich weiß es zum Beispiel von meinen Schweizer Kollegen, die arbeiten sehr lang schon im Bereich der Virtopsie, da auch schon seit mehreren Jahren. Das finde ich sehr spannend. Und auch unsere Kollegen in den Niederlanden, das NFI, die arbeiten auch sehr, sehr stark im 3D- und VR-Bereich und haben auch schon interessante Anwendungen entwickelt.
Ja, ganz herzlichen Dank, Ralf Breker vom Landeskriminalamt Bayern, für diesen spannenden Einblick, wie das Holodeck in der Strafverfolgung eingesetzt wird und ja, vielleicht auch demnächst auch in anderen Kriminalbereichen dazu helfen kann, Tatorte virtueller zu machen und für neue Erkenntnisse zu sorgen. Ganz herzlichen Dank, dass du hier warst.
Sehr gerne.
Ist schon krass. Also so ein Holodeck, auf dem man den Tatort auch, ich sag mal, Jahre danach
ja,
noch
irre,
begehen
oder?
Kann. Ja, oder? Also ich meine, ich höre jetzt wirklich seit vielen Jahren True Crime Podcasts und über sowas Geiles habe ich da noch nie was gehört. Also da geht es eigentlich dann immer so um die Fälle, die entweder Cold Cases sind, also Fälle, die noch nicht gelöst sind und alle paar Jahre mal wieder an die Oberfläche geholt werden. Teilweise ja tatsächlich auch durch so Sendungen wie Aktenzeichen XY oder die dazugehörigen Podcasts. Gibt es ja auch hier in Berlin und Brandenburg beim RBB, Täter, Opfer, Polizei. Auch dazu gibt es einen tollen Podcast. Und auch sowas sorgt dann immer dafür, dass das bei den Strafbehörden wieder aufs Tapet kommt, weil auf einmal plötzlich neue Hinweise kommen. Nach Jahren, weil irgendjemand den Podcast hört oder die Sendung im Fernsehen sieht und sagt, da kann ich mich erinnern, da war das doch so. Also schon ziemlich abgefahren. Und ich meine, also gerade Aktenzeichen XY, ich habe das früher als Kind immer heimlich geguckt, weil ich war ja noch zu jung dafür. Das war natürlich das ist eine echte Instanz, ne? Muss man ja einfach mal sagen. Also das, hast du das auch geguckt früher?
Ganz selten, ganz selten. Also ich bin ja, wie du jetzt vielleicht schon gemerkt hast, etwas schreckhaft und deswegen... Hab dann schnell auch Albträume, deswegen vermeide ich solche Sachen dann doch auch eher. Aber ja, du bist da ja offensichtlich also fast schon Teil einer Bewegung. Das ist ja ein Riesentrend, ne? Diese
ja, ich bin
True Crime Podcasts vor allem und diese Communities, die sich darum bilden und eben tatsächlich auch, ja, teilweise versuchen, sich als Hobbydetektive dann zu betätigen.
Finde ich ein bisschen schwierig. Also ich bin da Teil eines Trends, sage ich mal, und auch wirklich, lass mich da gerne frontal bespaßen, aber ich würde mich niemals irgendwie in Ermittlungen einmischen, weil ich eben von Ermittlungen keine Ahnung habe und ich finde es immer ein bisschen schwierig, ne? Also ich meine, wir sind ja alle Universalexperten und wissen sowieso immer alles besser. Spätestens, wenn irgendwie Fußball-WM ist, sind wir alle Bundestrainer. Das ist ja auch schon schwierig, aber wenn wir uns dann wirklich in Ermittlungen einmischen und vielleicht irgendwie ermittelnde Behörden durcheinander bringen, weil wir mit komischen, kruden Theorien oder irgendwelchen vermeintlichen Beweisen irgendwie sie von der eigentlichen Arbeit abhalten, da finde ich es dann echt riskant. Also das ist schwierig, absolut. Aber es gibt auch immer wieder Fälle, wo dann eben doch mal so ein Blick von außerhalb des Tellerrandes auch den ermittelnden Behörden helfen kann.
Genau, aber das ist natürlich immer noch die Ausnahme, muss man sagen. Also alles in allem, glaube ich, können wir uns darauf einigen, dass es schon besser ist, wenn wir den Profis diese Arbeit überlassen. Und ja, wir haben jetzt schon ganz viel über digitale Beweismittel, Tools und Plattformen gesprochen, aber wie genau diese jetzt eigentlich vor Gericht verwendet werden können, das erklärt uns unser nächster Gast.
Im Gespräch.
Wir haben es ja heute schon gehört, digitale Beweismittel und Tools von Strafverfolgungsbehörden sind mittlerweile absolut gang und gäbe. Doch wie wirken sich diese auf die juristische Seite der Verbrechensaufklärung und Bekämpfung aus? Darüber spreche ich jetzt mit Christian Solmecke. Er ist Rechtsanwalt und Gesellschafter bei WBS Legal und obendrein heute hier bei uns im Ohr am Netz. Und wir duzen uns, weil wir uns schon sehr lange kennen. Er ist nämlich auch der Legal-Experte in unserer Radio 1-Sendung 2 auf 1. Ich bin sehr froh, dass du jetzt auch hier beim Ohr am Netz dabei bist. Hallo Christian.
Hallo Sven, danke dir für die Einladung.
So, also Digitalisierung ist fester Bestandteil unseres Alltags, das muss ich dir nicht erzählen. Wir haben ja alle unser Smartphone quasi ständig dabei, oft auch mal ein Tablet oder ein Laptop. Wir hinterlassen jede Menge digitale Fußabdrücke und Spuren. Aber welche Rolle spielen die mittlerweile, also diese Beweise aus IT-forensischen Untersuchungen vor Gericht? Ist es in jedem Prozess, in jedem Fall mittlerweile drin, dass da irgendwie gefragt wird, und was war mit dem Smartphone des Angeklagten?
Ja, kann man so sagen. Tatsächlich gibt es das sogar statistisch bewiesen, denn im Jahr 2018, da hat die EU-Kommission mal eine Analyse machen lassen. Welche Relevanz haben eigentlich solche digitalen Beweise im Strafverfahren? Und man mag es kaum glauben, aber es waren 85% der Fälle schon im Jahr 2018. Da sind digitale Beweise im Strafverfahren oder bei Strafermittlungen zum Tragen gekommen. Das heißt, es hat eine Mega-Relevanz. Und man muss ja sagen, fast in jedem Prozess liegen digitale Beweise vor. Übrigens nicht nur im Strafverfahren, sondern auch in Zivilverfahren. Logo, unsere Welt wird ja auch immer digitaler.
Das heißt also, man ist mittlerweile auch vor Gericht digital sehr fit, oder hast du als wirklicher Digitalexperte da manchmal noch das Gefühl, du würdest dir jetzt gern mit der flachen Hand vor die Stirn schlagen?
Zum Glück ist es so, dass immer dann, wenn die Richter nicht weiter wissen, wir Gutachter haben, die dann aufklären. Unserer Job als Anwalt ist es dann, ein Gericht dazu zu bekommen, überhaupt einen Gutachter zuzulassen. Da gab es letztens zum Beispiel einen Fall, da ist ein sehr angesehener Geschäftsmann wegen Mordes ins Gefängnis gekommen. In Hamburg war das, glaube ich. Der sollte jemanden, einen Radfahrer, vor den Zug gestoßen haben. Der ist dann leider auch gestorben, der Radfahrer. Und der konnte nur mit einem Privatgutachten dann beweisen, mit Kameras, die auch noch auf dem Bahnsteig waren, dass er es auf keinen Fall gewesen sein kann. Das heißt, das ist dann die Kunst, dass man das Gericht dazu bekommt, hey, guck dir alle digitalen Beweise nochmal ganz genau an. Und wenn dann Gutachter dran sind, dann hat man sicherlich auch ganz gute Karten.
Wir sind natürlich alle so ein bisschen US-Serien versaut und da geht es dann immer darum, ja, diese Beweise können nicht zugelassen werden, weil und diese nicht. Wie ist es, ich sag mal, vor deutschem Gericht? Welche besonderen Anforderungen oder Bedingungen gelten für digitale Beweise, damit die zugelassen werden können?
Ja, tatsächlich muss natürlich die Beweiserlangung korrekt gewesen sein. Das war in der Vergangenheit immer so ein großes Thema bei so Dashcams, die du im Auto hast. Dann ist die Frage, durfte ich überhaupt alles aufzeichnen? Oder noch dramatischer eigentlich, wenn die Polizei dein Handy abhört oder auswertet ohne richterlichen Beschluss. Das heißt, da guckt man schon sehr genau drauf. Haben wir alle Formalia eingehalten für die Beweiserlangung? Und dann, wenn die Beweise illegal erlangt worden sind, beispielsweise, weil auch die Durchsuchung des Computers illegal war, dann geht's nur noch bei ganz, ganz schweren Verbrechen, dass diese illegal erlangten Beweise auch verwertet werden dürfen. Dann muss eine Abwägung gemacht werden. Das heißt, auch im digitalen Bereich haben wir sehr strenge Anforderungen an die Beweiserlangung.
Christian, wir sind uns einig und anfangs haben wir gesagt, unser ganzes Leben ist digital und wir haben quasi ja einen digitalen Twin unseres gesamten Lebens in unserem Smartphone. Also von Familienfotos über Termine im Kalender und, keine Ahnung, Nachrichten, die wir mit unseren Freunden geschickt haben. Wo ist denn da die Grenze, was davon vor Gericht, ich sag mal, im Zweifelsfall gegen mich verwendet werden darf? Gibt es da eine? Weil ich meine, es sind ja ganz persönliche Dinge.
Tatsächlich, das sind natürlich sogar Grundrechte, die das schützen. Das sind ganz intime Informationen, die da drauf sind. Dummerweise sind es auch alle Informationen. Da sind Standortdaten im Zweifel drauf. Man weiß, wann du wo warst. Du hast Fotos gemacht. Es gibt schon die Möglichkeit, dass die Polizei auch dein Handy durchsucht. Sie kriegt es nur meistens nicht gehackt. Das ist natürlich auch der Fall, dass man so ein modernes iPhone beispielsweise gar nicht entsperrt bekommt von den Strafverfolgungsbehörden. Deswegen gehen die schon mal dazu über, die Polizisten, dass sie dir dein Handy ganz kurz vors Gesicht halten, damit es sich entsperrt und dann haben sie es. Also das ist sehr umstritten unter Strafrechtlern, ob man den Daumen als Fingerabdruck nehmen kann, um ein Handy zu entsperren oder mal eben das Gesicht nehmen kann, dass man ein Handy entsperrt und dann diese Beweise verwerten kann. Da wird mitunter sehr, sehr stark drum gestritten. Aber es gab jetzt letztens sogar mal, dass Alexa Mordzeuge war in einem Berliner Mordprozess. Da hatte Alexa was mitgeschnitten und die Beweise sind eiskalt auch in einem Mordprozess verwendet worden. Und da muss man sagen, Alexa habe ich auch bei mir im Wohnzimmer rumstehen. Das sind ja schon wirklich sehr intime Mitschnitte, die da eventuell angefertigt worden sind.
So, jetzt, Alexa ist ein schönes Beispiel, weil wir leben ja auch in einer Welt von Deepfakes und KI, die ja jede Stimme und alles irgendwie nachbauen kann, sodass es das menschliche Ohr fast gar nicht mehr wahrnimmt. Wie oft ist das schon ein Problem gewesen und siehst du da eine große Problematik auf uns zukommen, wenn wir den digitalen Beweisen vielleicht gar nicht mehr trauen können?
Ja, das Problem sehe ich. Letztens war ich mal auf einer Veranstaltung, das war der IT-Security-Kongress witzigerweise, und da wurden dann Grußworte von Barack Obama gesendet. Die waren natürlich nicht echt, sondern man hatte, oder von Biden, genau, die haben Bidens Grußworte genommen und die waren so krass nachgebaut, dass ich sagen würde, als Laie kann man das überhaupt nicht mehr unterscheiden. Und das wird natürlich auch, wenn man sich dann vorstellt, dass solche Beweise, Tonaufnahmen im Gerichtsverfahren verwendet werden, immer schwieriger werden, wem oder was man noch trauen kann. Die simpelste Form der Beweismanipulation habe ich letztens selber mal miterlebt. Da kamen Betrüger, die wollten dich in eine Abo-Falle reinlocken und haben erstmal gesagt am Telefon, hallo, wie geht's Ihnen? Da sagst du, gut. Haben Sie heute schon was gegessen? Da sagst du, ja. Und dann haben die das nachher so zusammengeschnitten, dass dann sie nachher auch die Frage gestellt haben, wollen sie den Vertrag schließen? Dann hast du zwar Nein gesagt, aber sie haben das Ja vom Anfang dann dahinter geschnitten und das als digitalen Beweis bei Gericht beigefügt. Und da war es dann mein Job, mit dem IT-Forensiker nachzuweisen, dass diese Aufnahme manipuliert war. Das konnte man dann an den Klangkurven nachweisen, aber ich kann dir sagen, das war schon ein ganz schöner Akt. Und mein Mandant hat mir versichert, dass er da nicht Ja gesagt hat und stellte sich aber nachher raus, die haben diesen digitalen Beweis, also das MP3-File, umgeschnitten und mit Deepfakes wird das ja noch viel schlimmer und schwieriger zu entlarven werden.
Wo geht die Reise hin, ich sag mal, bei der deutschen Gerichtsbarkeit? Also wenn sowieso die meisten Beweise digital sind, wird es überhaupt noch Gerichtssäle geben in Zukunft oder vielleicht überhaupt noch Richter oder wird das auch eine allumfassende KI machen?
Es gibt tatsächlich Überlegungen in manchen anderen Ländern, wo man einen Judge hat, einen Richter, der bei kleinen Streitigkeiten um wenige tausend Euro dann von sich aus entscheiden soll, kann sinnvoll sein. Es gab auch in Amerika eine KI, die hat die Rückfallwahrscheinlichkeit von Straftätern berechnet. Also wie safe ist das, wenn wir den jetzt aus dem Gefängnis lassen, dass er wieder eine Straftat macht? Das Problem war, die KI selbst war nicht so ganz safe und ist da auch zu falschen Ergebnissen gekommen.
Wegen der Trainingsdaten, weil viele schwarze Männer, junge Männer im Gefängnis saßen und sie deshalb per se gesagt hat, na nur weil er schon mal eine dunkle Hautfarbe hat, ist er schon mal prädestiniert dafür, rückfällig zu werden. Ich erinnere mich an die Nummer.
Absolut.
Also müssen wir echt aufpassen, dass wir die KI mit den richtigen Daten füttern, sonst wird die im Zweifelsfall diskriminierend oder sogar rechtsradikal. Auch die Beispiele haben wir ja schon gesehen. Also müssen wir Angst davor haben, dass sowas wie Minority Report kommt oder so? Also jetzt natürlich auf digitale Art und Weise, ohne Menschen im Tank.
Glaube ich nicht. Ich glaube, die EU ist ganz gut da drin, Dinge auch wieder zu bremsen. Wir haben ja bald eine Verordnung zum Zurückhalten der künstlichen Intelligenz und KI soll künftig erstmal in Kindergarten, bevor sie auf die Menschheit losgelassen wird. Und wenn du das siehst, dass das in der Privatwirtschaft so ist, wird in den Gerichtssälen KI erstmal nicht stattfinden. Ich bin ganz froh, dass wir da noch unsere Richter haben. Die müssen aber bei klugem Menschenverstand bleiben, wenn sie nämlich checken wollen, werde ich hier veräppelt von jemandem, der sich vielleicht durch gefakte Beweise einen Freispruch erzaubern will? Oder sind das wirklich echte Beweise? Das wird eine Riesenherausforderung für die Justiz in der Zukunft werden.
Also die Digitalisierung ist natürlich längst auch in den Gerichtssälen angekommen. Da kommen spannende Zeiten auf uns zu. Das hat uns Christian Solmecke erzählt, Rechtsanwalt und Gesellschafter bei WBS Legal. Und Er hat einen YouTube-Kanal. Da gibt es ganz, ganz viele Videos zum Thema Recht in Deutschland. Sehr, sehr spannend, sehr schön gemacht. Den Link dazu packen wir mal in die Shownotes. Christian, vielen, vielen Dank, dass du hier dabei warst beim OR am Netz.
Ja, danke dir. Bis dann. Ciao.
Also auch in Zukunft keine die Wände hochfahrenden, futuristisch aussehenden Audis mit Tom Cruise drin, wie bei Minority Report, wo dann irgendwie Verbrechen vorhergesagt wurden und man dann aufgrund von Wahrscheinlichkeiten, herzlich willkommen in der Welt der KI, schon mal im Vorfeld verhaftet wurde. Also da sollen wir uns erstmal noch keine Sorgen machen. Trotzdem, Digitalisierung ist da, aber.
Genau, ich war schon überrascht, ehrlich gesagt, wie viel Hightech tatsächlich doch auch schon von Strafverfolgungsbehörden und Gerichten eingesetzt wird. Ich dachte jedenfalls immer, wahrscheinlich fälschlicherweise, das ist irgendwie noch so eine Sparte, die noch so ein bisschen, die so sehr konservativ funktionieren und im Grunde so ähnlich arbeiten wie vor 100 Jahren auch schon, aber das ist absolut nicht so. Also absolute Frontrunner, Holodecks, wie gesagt, haben wir ja gehört, KI und so weiter, also da geht einiges.
Ja, oder auch das BKA, das sagt, ja, so ein Telefon entsperren, da haben wir Tools. Ja. finde ich schon mal eine coole Ansage.
Klar. Ja, wir hoffen, ihr fandet es auch spannend und musstet euch nicht gruseln, aber ich glaube, es war eher interessant. Weniger gruselig heute hier unsere Halloween-Folge.
Ja, damit geht es heute Abend weiter. Also zumindest bei uns in der Auffahrt. Die Kinder haben fiese Kostüme.
Hängen die Skeletts schon, ja?
Ja. Also die Skeletts, die werde ich gleich noch aufbauen. Also ohne Quatsch, ich habe echt so Plastikskeletts und irgendwie komische Beleuchtung. Und ich habe auch noch eine alte Nebelmaschine. Also wenn das Wetter mitspielt, wird das ziemlich cool heute Abend. Mal sehen, wie viele Süßigkeiten wir ergattern oder rausgeben müssen, schaue ich mal. Halloween, machst du da irgendwas? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Als Erwachsener allein hätte ich es auch nicht gemacht, außer früher die legendären Halloween-Partys in der Tube Station in Berlin. Die waren immer sehr cool, aber die gibt's
schon. Nee, vielleicht nehme ich mir einen schönen Krimi und setz mich vorm Kamin.
Setz dich am Pool, am Strand.
Genau.
Ihr Lieben, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder in 2 Wochen. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das Ohr am Netz. Der Podcast des ECO. Verband der Internetwirtschaft.